Hallo zusammen zur zweiten Sendung Die andere Sicht, das gesunde Gespräch im Krankensystem. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und die Steffi ist auch wieder mit dabei. Und gleich mal die erste Frage an dich. Du gehst doch auch auf Demos, oder?
Ja, ich gehe auf Demos und zwar schon seit April 2020. Und ja, hatte eine kurze Phase, in der ich das nicht so gemacht habe, aber jetzt seit sehr langer Zeit wieder. Und es ist auch total wichtig, auf die Straße zu gehen, Präsenz zu zeigen, nicht nur auf den Demos, auch auf den Montagsspaziergängen, die ja überall laufen. Und auf den Demos wäre es natürlich super, wenn ja die Kollegen aus dem Gesundheitswesen sich auch so präsentieren würden. Wir machen das jetzt in meiner Heimatstadt auch. Wir haben jetzt angefangen, das organisiert und haben sogar einen eigenen Blog bekommen, ganz vorne im Demozug und haben Schilder bestellt und Banner und gehen alle in Dienstkleidung. Also natürlich nicht die vom Arbeitgeber, weil das könnte Schwierigkeiten bringen, ne? Aber auf jeden Fall, man hat sicherlich noch irgendwie alte Kasachs zu Hause oder kann sich einmal Kittel besorgen, solche Dinge.
Wie viele waren da Pflegekräfte?
Auf der letzten Demo, meinst du?
Ja.
Naja, wir haben ganz klein angefangen, ne? Letzte Woche. Da waren wir so 25 Kollegen und haben dann aber sehr, sehr viel positives Feedback bekommen und sind darüber dann eigentlich erst auf die Idee gekommen, dass wir es jetzt größer aufziehen. Und frag mich nächste Woche nochmal, weil diesen Samstag wird das Ganze, glaube ich, ein bisschen größer werden.
Okay, cool.
Genau.
Du hast eine Petition eingereicht im Deutschen Bundestag, richtig?
Richtig.
Erzähl mal.
Ja, ich habe eine Petition eingereicht und zwar gegen eine Covid-Impfpflicht im Gesundheitswesen und stattdessen Bereitstellung einer sinnvollen Teststrategie. Ich bin da, sag ich mal, in viele Diskussionen gegangen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich denke ja, weil wir müssen wirklich alle Kollegen mitnehmen und uns erreichen ja immer wieder Kollegen, auch die jetzt gerade erst anfangen, kritisch zu werden oder ne, die sich zweimal haben impfen lassen, jetzt aber beim Booster nicht mitmachen möchten und die ja nach wie vor nicht sicher sind, wie gefährlich ist Corona und die da einfach dann nicht mitgehen würden, wenn wir sagen würden, wir fordern, dass alle Maßnahmen fallen gelassen werden. Das wäre natürlich das schöne Endziel, aber man muss eben alle mitnehmen und da ist eben das der kleinste gemeinsame Nenner, dass man sagt, okay, eine sinnvolle Teststrategie, darauf kann man es runterbrechen. Wir brauchen, genau, wir haben Zeit bis zum 27.01., das sind noch 15 Tage. Wir brauchen insgesamt 50.000 Unterschriften, dann ist das Quorum erreicht und dann gibt es eine Anhörung, zu der ich dann fahren darf, um das Anliegen, ja, einmal vorzustellen. Wir haben Stand jetzt 47.092 Unterzeichnungen. Das ist super. Das hätte ich ja in der Kürze der Zeit gar nicht erwartet. Wer noch nicht hat, bitte unterschreiben, bitte auch teilen. Je mehr Stimmen drunter stehen, desto besser. Und noch ein Wort für die Leute, die sagen, Petitionen bringen nichts. Mag sein, aber man muss es trotzdem versuchen und eine Petition beim Deutschen Bundestag hat einfach nochmal einen anderen Hintergrund. Wenn man nämlich das Quorum erreicht, bekommt man, wie ich gerade schon sagte, eine Anhörung und kann sein Anliegen eben darstellen. Und der Deutsche Bundestag muss sich dann damit beschäftigen. Von daher, ne, es ist halt nochmal was anderes als diese ja, Change.org-Sachen oder so, die immer verpuffen. Ja. Das ist das eine. Aber dann haben wir ja noch eine andere Sache, und zwar das Manifest für die freie Impfentscheidung. Das könnt ihr und sollt ihr bitte auch zahlreich unterschreiben. Auch hier gilt, ihr dürft nicht nur unterschreiben, wenn ihr Kollege seid, sondern auch jeder darf unterschreiben und soll unterschreiben. Es wird gesondert in Listen dargestellt. Dieses Manifest, das haben wir sozusagen, das haben wir ja auch zusammen gemacht mit mehreren, parallel zu dieser Petition auf den Weg gebracht, weil völlig unklar war, wird diese Petition überhaupt veröffentlicht und wenn ja, wann? Und es hat ja nun auch wirklich 3 oder 4 Wochen gedauert. Deswegen ist das hier die zweite Möglichkeit. Das hat natürlich keine rechtliche Wirkung, aber es hat trotzdem eine Signalwirkung, wenn auch dort sehr, sehr viele Unterschriften drunter sind. Und die Idee ist ja durchaus auch, dieses hier mitzunehmen und ausgedruckt am liebsten ja, unserem Gesundheitsminister vor die Füße zu klatschen, aber oder zu legen. Das werden wir sehen. Genau.
Ja. Ja, wenn man dann das im Bundestag vorsprechen kann. Also ich habe mir da kürzlich so diese Petitionsverkündung vom Henrik M. Broder und der Vera Lengsfeld angeschaut. Und ja, die haben ja da die Politiker dann doch schon auch ganz schön ins Schwimmen gebracht. Und ich glaube, das hat dann auch nochmal eine Signalwirkung, wenn man da mit ganz guten Argumenten ankommt und ja, die so ein bisschen auch aus der Reserve locken kann. Ja. Ja, das Format ist schau dazu da, um auch Menschen zu Wort kommen zu lassen, die man sonst nicht hört. Und dazu gehören Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Und ja, heute haben wir die Tammy bei uns. Sie ist Altenpflegerin, sie ist Pflegedienstleiterin. Sie ist auf Instagram aktiv. Sie äußert sich kritisch zu den Maßnahmen. Und ich würde sie, ich habe im Vorgespräch, auch schon ein Vorgespräch gehabt mit ihr, ich würde sie als Freigeist bezeichnen. Hallo Tammy.
Hallo. Hallo Tammy. Hallo, ja, es freut mich, dass ich bei euch vorsprechen darf oder mit euch zusammen.
Ja. Oh, mal ein bisschen lauter machen, du bist so leise. Ja, du warst ja vor Corona schon jemand, den man irgendwie nicht so wirklich in den Korsett packen konnte. Und ja, erzähl mal, wie sah dein Leben vor Corona aus? Du lebst schon eine Weile vegan, ja, und du warst viel auf Reisen, hast du mir erzählt. Ja, erzähl mal von deinem Leben vorher.
Genau, also ich war viel auf Reisen unterwegs. Ich war halt schon in Indonesien, Australien, in der Dominikanischen Republik, in Afrika und habe halt viel von der Welt gesehen und es war auch immer richtig schön. Also es gab halt immer Positives und man hat natürlich viel gelernt, ne, und viel von der Welt gesehen, dass wir halt einfach schon sehr viele Menschen sind und dadurch halt auch durch den ganzen Konsum viel Schaden in der Welt passiert, insbesondere halt Plastik in den Meeren, ne, und all so eine Sachen. Und deswegen habe ich halt immer mehr mich dazu bewegt, dass ich halt irgendwann vegan wurde. Und dadurch, dass ich halt dann damals im Examen auch Medizinunterricht hatte und vom Wissenschaftler unterrichtet wurde, hatte ich ihn dann halt gefragt, ob das denn ein Problem wäre, vegan zu leben. Und er meinte, nein, ist gar kein Problem. Und dann habe ich halt angefangen, vegan zu leben. Ja, meine Kamera wackelt irgendwie. Es tut mir leid. Ja. Genau. Und dann war ich im Tierschutz schon aktiv und Demos besuche ich halt auch schon seit 2011. Also nicht nur für die Pflege, sondern auch halt für Umwelt und Naturschutz und Tierschutz. Ja.
Und wie kamst du dann zur Pflege?
Zur Pflege bin ich gekommen. Also ursprünglich hatte ich halt meine Familie, meine Oma gepflegt. Da war ich erst 15, es war so um 2000 rum. Natürlich mit meiner Mutter zusammen und meiner Tante und alles. Und habe da halt schon festgestellt, dass teilweise viel falsch läuft. Also manche Kollegen halt einfach an den Beruf gar nicht gehören, aber da halt trotzdem beschäftigt werden. Und fand es halt teilweise so schlimm, also gar nicht so schlimm mit 15 Jahren meine Oma in den Tod zu begleiten, sondern viel schlimmer das Drumherum, was in der Pflege so passiert. Und dann habe ich mich halt entschieden, dass ich irgendwann die Ausbildung machen möchte. Dadurch, dass ich aber so chaotisch in der Schule war, musste ich dann erstmal eine andere Ausbildung machen. Habe dann Friseur gelernt, war 5 Jahre selbstständig, weil ich dann eine Weiterbildung in Kosmetik gemacht hatte und Fußpflege. Und habe dann in Berlin-Tegel halt einen Laden gehabt. Und ja, auf Dauer wurde mir das dann irgendwie aber auch irgendwie langweilig. Und dann habe ich mich entschlossen, ins Gesundheitswesen zu gehen und in die Pflege zu gehen, genau. Und habe mein Examen gemacht. Gleich mit der Voraussetzung, dass ich halt was verändern möchte, positiv. Und ja, mit dem kritischen Auge halt.
Ja, und dann hast du eine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht und hast dann als Altenpflegerin auch eine Weile gearbeitet oder bist dann gleich weiter auf die Schule gegangen und hast dann Pflegedienstleiterin?
Nee, ich habe erst weiter gearbeitet. Also ich hatte halt meine Ausbildung im Pflegeheim gemacht. Da mussten wir verschiedene Praktiken auch absolvieren, das heißt im Krankenhaus und im ambulanten Bereich. Hm. Und im ambulanten Bereich habe ich halt Palliativbetreuung gemacht, habe 4 Monate dort mit einer Fachkraft zusammen halt Tourenbegleitung gemacht und die Menschen halt dort betreut. Danach habe ich im ambulanten Pflegedienst gearbeitet. Da bin ich auch vor das Arbeitsgericht gelandet, weil ich mich da halt schon für die Arbeitsbedingungen eingesetzt habe und mein Chef mich dann halt loswerden wollte, weil ich halt im Team sozusagen der Anstifter war, dass ich uns halt alle zusammengetrommelt hatte und wir wollten eine Belastungsanzeige schreiben. Und ja, dann wurde ich halt vorher rausgekickt sozusagen, ne? Und habe eine fristlose Kündigung bekommen nach 2 Jahren und bin dann halt auch vor das Arbeitsgericht gegangen und habe halt auch gewonnen, eine Abfindung bekommen von 3000 Euro. Ja, und als Leasingkraft war ich eine Zeit lang unterwegs und also die letzten 2 Jahre habe ich halt einen Pflegedienst geführt. Bin seit November aber im Krankenstand.
Tammy, ich habe eine kurze Nachfrage, weil du meintest, dass der dich nach 2 Jahren damals rausschmeißen wollte. Hast du dann danach dort noch weitergearbeitet oder bist du dann woanders hin und hast dann da weitergemacht?
Danach hatte ich erstmal ein halbes Jahr oder so ein Burnout, weil ich habe mir da ganz viel Mühe gegeben, habe halt also wirklich mein Bestes dargegeben und habe mich eigentlich auch mein Chef immer loyal gegenüber verhalten. Also gar nicht mal so, dass ich immer auf die böse Art oder so wollte, sondern ich wollte ja, wir sitzen ja alle im selben Boot und wollte ja für uns alle eine Veränderung. Und war dann so enttäuscht, dass ich erstmal hat mir das richtig den Boden unter die Füße weggerissen.
Du hast dich für bessere Arbeitsbedingungen eingesetzt.
Ja.
Was
War
hat dich
halt so, dass unsere Verträge halt so gemacht waren, dass wir eigentlich keine Minusstunden bekommen konnten. Wir haben aber halt ein Zeitkonto bekommen, was halt laut Vertrag gar nicht rechtens gewesen ist. Und sind dann halt, obwohl wir auch keine Minusstunden geleistet haben, sondern einfach krank waren oder frei hatten, sind wir dann ins Minus gerutscht, weil wir sonst Teildienste gemacht haben. Und an dem Tag, wo wir dann frei haben, wurden natürlich nur die 8 Stunden berechnet und nicht die 12, die wir sonst da waren. Und dadurch kriegt man automatisch dann Minus.
Also die sind schon von Anfang an also die Missstände in der Pflege aufgefallen und
Ja,
aufgefallen, dass da
auf
ja.
jeden Fall. Und viele ältere Kollegen sagen auch immer wieder, dass es ja nicht erst seit 10 Jahren oder so geht, sondern es geht schon teilweise seit 30 Jahren, baut sich das peu à peu von Jahr zu Jahr immer mehr ab, ne?
Ja.
Ja.
Und die, also du hast dann eine Abfindung bekommen, aber hast du dann auch was erreicht jetzt bezüglich, also in dem Betrieb, dass sich da was verändert hat?
Naja, es war so, dass halt mir Kollegen dann gefolgt sind. Die haben dann halt auch gekündigt. Und dann stand mein Arbeitgeber ohne Fachkräfte da und musste selber die Tour fahren. Also, ne, weil er hat ja eine Pflicht, die Patienten zu versorgen. Und er hat vor zig Jahren halt irgendwann mal auch in der Pflege gearbeitet. Das ist aber bestimmt 20 Jahre oder so her. So lange hat er nie wieder in der Pflege einen Fuß. In der Praxis halt irgendwie getätigt, sondern immer nur vom Büro aus. Und dann musste er halt selber fahren.
Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt genauso sein wird mit der Impfpflicht.
Ja, kann durchaus passieren, weil ich denke, gerade die, die jetzt bis jetzt also die bis jetzt sagen, sie möchten, dass ihr Körper ist und weil denen das alles noch zu unsicher ist, dass die sich jetzt auch nicht mehr irgendwie bedrängen lassen oder bedrohen lassen. Also. Dann wären sie nicht so weit gegangen wie jetzt.
Ja, da reden wir nachher nochmal drüber. Wie kamst du denn so zu der Kritik an den Maßnahmen? Ja, ich sehe dich immer, ich sehe immer deine Posts so auf Instagram und auch in deinem Status auf WhatsApp. Wie kamst du so dazu, dass du das angefangen hast zu kritisieren?
Ja, also ich beobachte das ja schon seit 10 Jahren oder so. Also einerseits hat mich auch zum Vegansein das so ein bisschen gebracht, dass die Erfahrung oder dass ich die Erfahrung gesammelt habe mit den resistenten Bakterien. die wir halt auch in der Pflege haben. Und ich habe mich damals halt auf die Suche gemacht, wo diese ganzen Keime herkommen, und bin dann halt auch in der Massentierhaltung fündig geworden. Und es war halt auch mit ein Grund, warum ich halt irgendwie vegan geworden bin, weil ich gesagt habe, diese Keime möchte ich nicht essen. Und seit 10 Jahren, nicht nur ich, sondern auch PETA, Greenpeace oder sonst was, versuchen der Regierung klarzumachen, dass das mit dieser Massentierhaltung so nicht weiter funktioniert und dass wir gerade solche pandemischen Keime damit nur züchten sozusagen. Und die Regierung sieht da seit Jahren weg und macht nichts. Und dann kam Corona und plötzlich wird es im Fernsehen beworben, Promis bewerben das und alles so eine Sachen, ja. Und unsere Gesundheit ist plötzlich wichtig, obwohl in sämtlichen Pflegeheimen keine Hilfsmittel gestellt werden oder, ne. Also vorher wurde noch nie meine Gesundheit so in den Vordergrund gestellt und plötzlich jetzt ist denen das allen so wichtig. Und ja, also sämtliche Sachen, da, ich habe ganz viele Fragezeichen im Kopf. Auch, ich habe auch 10 Jahre lang halt die Studie beobachtet über die resistenten Bakterien. Die gab es jährlich vom Robert-Koch-Institut. Und seit Corona gibt es die urplötzlich, ist sie verschwunden. Also gibt es keine Zählungen mehr, wie viele resistente Bakterien Tote wir hier in Deutschland haben. Und das finde ich halt auch komisch. Und dann habe ich halt auch per E-Mail dem Robert-Koch-Institut geschrieben. Die haben mir auch geantwortet und die haben auch gesagt, dass alle schweren Verläufe auch diese resistenten Bakterien haben. Also frage ich mich natürlich, warum machen wir bei der Impfung so einen Hype und bei dem Fleisch, was halt auch bei jedem auf dem Teller landet, das wird gar nicht irgendwie, nicht mal ansatzweise formuliert in den Medien. Ja.
Tammy, hast du Zahlen, vielleicht sogar dann im Kopf, wenn du sagst, du hast dich damit so beschäftigt? Wie viele Tote hatten wir so jährlich, als es noch
Also
erfasst
jetzt,
wurde an resistenten Keimen?
ja, 2018 ungefähr waren es so 30.000 offiziell, aber es war eine hohe Dunkelziffer, weil wie auch bei Corona kann man es gar nicht so genau sagen, weil es wird da gar nicht jeder obduziert. Und letztendlich kann es halt auch sein, wie es auch bei meinem Vater passiert ist, dass gar nicht der Keim letztendlich, oder der, also Keim ist immer Bakterium oder Virus, die Ursache für den Tod ist, sondern es kann ja auch die Therapie gewesen sein, ne? Und bei meinem Vater war es schlichtweg gar nicht der Killerkeim, sondern das war schlichtweg die Therapie, die ihn getötet hat. Und das wurde jetzt nicht obduziert, aber das war eindeutig. Und die Ärzte haben es ja dann auch so im Arztbrief geschrieben, dass Organversagen war. Und ich denke, das passiert halt nicht nur bei ihnen, sondern ganz häufig. Und mir haben mittlerweile halt auch viele andere geschrieben, dass sie halt auch diese Erfahrung gemacht haben mit
Dass
Angehörigen.
Angehörige durch Behandlungsfehler auch verstorben sind.
Ja, nur es trauen sich halt eben auch immer viele nicht zu klagen, weil gegen die Ärzte, das Wissen ist natürlich für Leute, die nicht in dem Beruf tätig sind, ja, die haben halt dann einfach Angst, sich vor Ärzten so zu stellen, ne? Dann kommt noch dazu, dass man halt oft im traumatischen Zustand sich befindet. Also man hat irgendwie gar nicht die Zeit und die Kraft, weil man mit der Trauer und alles beschäftigt ist und mit Ängsten, sich halt jetzt mit einer Klage zu beschäftigen oder da zu dokumentieren und solche Wege halt überhaupt in die Wege zu leiten, ne? Man braucht ja in Deutschland halt auch Beweise.
Ja,
Und ohne die.
möchtest du die Geschichte erzählen, öffentlich? Die Geschichte von mit deinem Vater, wie
Kann ich
das
gerne
war?
machen, wenn es euch interessiert, ja. Also mein Vater war halt krebserkrankt, hatte dann halt eine Operation. Der Tumor hat halt auf den Nerv gedrückt, so ich versuche irgendwie meine Kamera, Entschuldigung, kriegt die irgendwie nicht mehr in die Mitte. Hat mein Vater einen Tumor gehabt und wurde halt operiert, weil er den Nerv abgedrückt hat und er innerhalb einer Woche das Gehen verlernt hat. Nach der OP konnte er halt alles wieder spüren, die Beine, und war halt übertrieben glücklich. Und wir als Angehörige und auch mein Vater haben halt das Personal immer wieder darauf hingewiesen, dass der Stuhlgang unbedingt, also das war der fünfte Tag, dass man unbedingt eine Maßnahme einleiten muss. Ich habe auch gebeten, dass man mir Utensilien gibt, wie Mikroklistier, weil ich ja eine Fachkraft bin, dass ich das halt selber mache, wenn die zu viel Stress haben. Aber sie hatten dann gesagt, dass sie das machen und ich kann nach Hause fahren, beruhigt. Und ja, schlussendlich haben sie es nicht gemacht und mein Vater hatte dann eine Komplikation. Es kam zum Brechreiz. Dann ist in die Naht aufgeplatzt, die frisch operierte, und es gab eine Einblutung ins Rückenmark. Dann war querschnittsgelähmt. Ja, und es sind ganz viele andere Sachen passiert, dass ein Müllabwurfwagen als Nachttisch benutzt wurde. Da standen Medikamente, Trinkbecher und alles drauf, obwohl in der Intensivstation die Leute ja gerade mal zwei Menschen eigentlich beobachten, der Personalschlüssel da jetzt nicht so krass ist wie auf Normalstationen. Und ich habe das alles einfach nicht verstanden. Dann wurde ein Kissen aus dem Mülleimer in sein Bett gelegt, was ich selbst weggeschmissen hatte. Ja, also es war ein richtiger Horrortrip. Ja. Auf Deutsch gesagt. Und ich war eigentlich kurz davor, auch teilweise die Polizei zu rufen, aber ich hatte dann halt auch Angst, dass sie mich irgendwie für verrückt verkaufen. Hab die Ärztekammer auch angerufen, die Pflegekasse, die Krankenkasse, weil ich dachte, denen muss es ja irgendwie, oder die muss es ja interessieren, weil es sind ja die Kostenträger für Behandlungen, ne? Also wenn da jetzt diese ganzen Pflegefehler passieren, müssen die ja mehr zahlen. Aber die haben mir dann nur geantwortet, Ärzten dürfen wir in Deutschland nicht vorschreiben, was sie zu machen haben. Und dann war es für die erledigt.
Und was war dann, also woran ist er dann verstorben, letztendlich?
Ja, also die letzten, also der Tag, 4 Tage vor seinem Tod war es so, dass er gefiebert hatte. Er hatte ungefähr 37 noch was Fieber. Ich war an dem Abend noch da, habe noch mit der Pflegekraft gesprochen und meinte, naja, Bestrahlung wird ja dann nicht stattfinden, weil er fiebert ja auch. Und ich denke, sein Gesundheitszustand ist halt nicht in der Lage, ne? Bin dann halt auch nach Hause gefahren und ja, letztendlich haben sie ihn dann doch bestrahlt und dabei kam es dann zum Herzstillstand, dann haben sie ihn wiederbelebt. Dann ist er auch wieder zu sich gekommen, dann lag er auf der Intensivstation, dann habe ich nochmal um Abstriche gekämpft, weil auch die Lunge total gerasselt hatte. Und der Arzt, der Chefarzt von der Intensivstation hat mir dann aber erklärt, dass mein Vater eine Pneumonie hatte. Jetzt aktuell hat er keine und die machen keinen Abstrich. Ja, dann habe ich im Krankenhaus nochmal versucht zu kämpfen wegen Abstrichen. Dann habe ich einen Arzt gefunden, der mir geholfen hat. Der hat mir dann Abstriche besorgt. Und letztendlich, als mein Vater versucht hat zu husten, um halt Sekret zu bekommen für die Abstriche, ist er wieder kollabiert. Und dann hat er 4 Anfälle gehabt, dass er keine Luft mehr bekommt. Und dann habe ich mit dem Arzt entschieden, dass wir ihn unter Morphium sedieren und dass wir ihn halt nicht mehr auf die ITS legen. Und dann hat es bis zum Abend gedauert, dann haben sie ihm Antibiotika angeschlossen, Reserveantibiotika. Und dann konnte man zugucken, die Niere hat versagt und dann kam es zur inneren Blutung, ne, es kam dann unten raus. Und es hat 4 Tage gedauert, bis er eigentlich ausgeblutet war. Und das Schlimme war dann halt noch, dass ich dann auch noch gekämpft habe, weil ich eigentlich die aktive Sterbehilfe haben wollte, weil ich hatte das Gefühl, die Schmerzmittel wirken halt nicht. Mein Vater hat halt die ganzen 4 Tage lang Geräusche von sich gegeben, als wenn er halt jammert vor Schmerzen. Und ja, bin aber halt natürlich erfolglos geblieben, weil die gesagt haben, in Deutschland ist halt die Sterbehilfe nicht erlaubt. Was ich halt auch ein Unding finde, dass man jetzt hier über Triagen diskutiert, während man anderen Sterbenden, wie viele Krebskranke würden die gerne in Anspruch nehmen und dürfen es nicht. Und denen verbietet man es und dann diskutiert man jetzt hier über Triagen. Also ich finde es ein Unding. Ja.
Gut, das Fass machen wir jetzt nicht auf, glaube
Ja, und
ich.
ich bin natürlich in Klage
Eisenbein.
gegangen, weil das, wo ich auch einen großen Kon also ein großes, also wie soll ich es sagen? Ich musste mit mir sehr kämpfen, weil ich weiß ja, was im Gesundheitswesen los ist, dass niemand diese Fehler mit Absicht macht, ne? Dass es halt zustande kommt, weil wir schlecht besetzt sind, weil immer mehr Arbeit in 1 Minute reingesteckt wird. Das ist einfach so. Und eigentlich versuchen die teilweise nur ihr Bestes und machen den Fehler und dann passiert so ein
Ja.
Bullshit auf
Ja.
Deutsch gesagt.
Hast du denn jetzt als Pflegedienstleiterin die Möglichkeit, da was besser zu machen oder an was anders zu machen? Oder hattest du bist jetzt im Krankenstand, aber ne, bevor du jetzt
Ja,
krank
vorher
wurdest.
war es schon so, dass wir mit dem gesamten Team daraufhin gearbeitet haben. Und ich habe ja mit meinem Team immer zusammengearbeitet. Das heißt, ich habe halt nicht nur im Büro gesessen, ich bin halt auch Tour gefahren, um meinem Personal halt zu zeigen, dass ich nicht über denen stehe, sondern dass ich mit denen zusammen halt den Weg gehe, ne? Dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen.
Ja.
Und meine Chefin war eigentlich auch sehr empathisch immer. Die hat mir eigentlich auch wegen der Impfpflicht nicht wirklich Druck gemacht. Das ist eigentlich eher das Politische, was mich halt jetzt aus meinem Beruf gekickt hat, sozusagen. Und meine Chefin ist ja im Grunde auch machtlos gegen die Politik, ne? Die
Ja.
kriegt ja auch nur eine Gesetzesvorlage und muss sich dran halten.
Wir haben ja ein paar Fragen. Also zum einen, wie ist denn so die prozentuale Situation, also geimpft, ungeimpft bei euch im Pflegedienst?
Na, da ist es schon so, dass der Großteil geimpft ist. Also von meinem Bereich war bis zu Dezember ich und meine Stellvertreterin nicht geimpft, sonst alle anderen ja. Mittlerweile ist auch sie geimpft, aber nicht, weil sie es möchte, sondern weil sie ein vierjähriges Kind hat, alleinerziehende Mutter ist, sich unter Druck gesetzt fühlt, das Krankengeld würde nicht reichen, Arbeitslosengeld auch nicht. Sie hat 2 Stunden lang geweint. Ist dann zum Arzt gegangen, hat dem Arzt auch gesagt, dass sie sich nicht impfen lassen will, und er hat trotzdem die Nadel reingejagt und sie geimpft.
Was?
Ja. Und es ist auch nicht die erste, die mir das erzählt. Also ich habe auch eine Freundin, die hat mir also auch gezeigt, dass sie, die bekommen ja diesen Aufklärungsbogen.
Ja.
Und eine Freundin von mir hat auf dem Aufklärungsbogen direkt draufgeschrieben, dass sie sich halt von ihren Arbeitskollegen, die arbeitet jetzt nicht in der Pflege, aber trotzdem, die hat halt draufgeschrieben, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlt von ihren Arbeitskollegen und dass sie sich eigentlich nicht impfen lassen möchte. Und der Arzt hat, ich habe es ja gesehen, gegen unterzeichnet und hat sie auch geimpft. Also das finde ich schon eigentlich ein Verbrechen gegen gegen die ärztliche Aufklärung und alles, ne? Normalerweise müsste der sagen, sie sind sich noch nicht sicher, sie haben Ängste, schlafen Sie mal noch mal eine Nacht drüber. Und wenn Sie sich das noch mal durch den Kopf gehen lassen haben, dann kommen Sie bitte morgen wieder. Aber doch nicht da einfach so gnadenlos die Nadel reinjagen. Also ich finde das alles ein Unding.
Tammy, was machst du denn jetzt? Also jetzt bist du im Krankenstand, aber was machst du ab dem 15.03.? Hast du einen Plan?
Nee, ich habe noch gar keinen Plan. Also ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen. Ich habe gestern ja erst sozusagen von meiner Chefin gehört, dass ich ab 16.03. dann wahrscheinlich vom Gesundheitsamt aus nicht mehr arbeiten darf. Ich ein Beschäftigungsverbot von denen bekommen werde. Und ich glaube, ich werde in Klage gehen. Also ich hoffe, dass das ja irgendwie möglich ist. Und ich möchte gegen das Gesundheitsamt dann klagen, weil ich bin ja der Meinung, dass die überhaupt nicht urteilen können, was in der Pflege überhaupt gerade so los ist, ne? Und es gibt ja auch die Hygienerichtlinien vom Robert-Koch-Institut, dass man Schutzkleidung tragen kann, und die ist auch effektiv. Ich hatte ja selber einen Corona-Patienten, den ich versorgt habe. Wir haben keinen weiteren Patienten angesteckt, auch keinen weiteren Mitarbeiter und ich mich selbst auch nicht. Das heißt, wenn man sich an die Hygiene hält, an das Tragen vom Schutzkittel und Maske und die danach auch wechselt und nicht zum anderen mit der gleichen Kleidung geht, trägt man es auch nicht unbedingt weiter. Und deswegen sehe ich da auch keinen Grund, dass ich mich jetzt impfen lasse. Außerdem ist ja auch nicht wie bei Masern, dass er halt sich impfen lässt und man ist dann geschützt und braucht nie wieder eine Impfung. Ne?
Naja, darüber brauchen wir gar nicht reden, ne? Dass diese Entscheidung natürlich freiwillig sein muss, also bei dieser Datenlage. Jetzt ist es ja so, uns wird ja oft, oder uns Pflegekräften wird ja oft gesagt, ja, es gibt doch viele Impfungen und die sind ja alle verpflichtend, auch wenn man im Gesundheitswesen arbeitet. Was sagst du denen?
Na, denen sage ich erstens, dass es ja gar nicht so ist, dass alle Impfungen verpflichtend sind. Aktuell, soweit ich weiß, ist es ja nur die Masernimpfung, die verpflichtend ist. Und da hatte ich ja schon gesagt, bei Masern und Pocken zum Beispiel ist das ja was ganz anderes. Also da lasse ich mich halt impfen. Erstens ist es ein Impfstoff, der schon seit zig Jahren erforscht ist. Dann kommt dazu, dass der wie gesagt, verabreicht wird und dann brauche ich keinen neuen, ne? Und dann bin ich geschützt und bin auch so geschützt, dass ich keinen anderen damit infiziere. Aktuell ist es so, ich lasse mich impfen, kann aber trotzdem andere infizieren und mich selber auch. Also da bleibt ja trotzdem Restrisiko, dass ich trotz Impfung sterben kann und trotz Impfung einen schweren Verlauf habe und trotz Impfung jemand anderes infizieren kann. Und also dafür eine Impfpflicht zu machen, sorry, aber das geht an meinem jeglichen Menschenverstand vorbei.
Ja, in meinem auch. In meinem auch.
Und ich meine, wir alle im Gesundheitswesen sind ja gegen Masern zum Beispiel geimpft. Deswegen finde ich das auch ein Unding, dass man uns jetzt hier als Hardcore-Impfgegner oder sonstiges betitelt. Ja? Das ist ja jetzt der neue Spruch, den ich gelesen habe, dass wir Hardcore-Impfgegner sind. Und also da kann man schon teilweise nur noch drüber lachen.
Ja, ich finde auch, also generell dieses Wort Impfgegner oder so, ne? Also ich glaube, dass die meisten von uns alle Impfungen haben, die irgendwie sinnvoll sind, will ich heute vielleicht auch nochmal neu bewerten, aber zumindest, ne, haben wir sie alle. Wir sind sicherlich keine Impfgegner. Das heißt, okay, für dich geht es nicht weiter dann ab Mitte März oder zumindest erstmal nicht. Du würdest auf jeden Fall versuchen, den Rechtsweg zu bestreiten.
Genau.
Kennst du, also du hast ja mit deinem Instagram-Kanal auch so, ne, eine relativ große Community, die du erreichst. Kennst du viele Kollegen? Und wenn ja, was werden sie tun? Also hast du da so einen Eindruck, was passieren wird?
Ja, also viele sind jetzt dabei, sich richtig zu informieren, was überhaupt dieses neue Gesetz jetzt hier bedeutet, ne? Also keiner weiß so richtig, was überhaupt passiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Regierung sich da auch immer noch nicht so ganz einig ist, ob sie die Impfpflicht wirklich überhaupt durchkriegen. Weil es einfach auch verfassungswidrig ist. Ja.
Also ist nicht so, ist es nicht so, dass es gar keine wirkliche Impfpflicht ist, sondern einfach nur eine Meldepflicht beim Gesundheitsamt,
Genau,
ne?
richtig. Aber die reden ja jetzt schon wieder, dass sie eine komplette Impfpflicht für alle machen wollen. Dann diskutieren sie wieder eine Impfpflicht für ab 50-Jährige. Aber ich finde, egal welches Alter, auch eine 70-Jährige hat das Recht, selbst zu entscheiden, ob sie sich impfen lassen möchte oder nicht. Und also selbst wenn es jetzt nur die über 50-Jährigen betrifft, ich werde trotzdem am Montagsspaziergang teilnehmen, weil jeder Mensch hat das Recht, selbst zu entscheiden. Genauso wie jeder Mensch selbst das Recht hat zu entscheiden, ob er am Freitagabend Alkohol trinkt oder nicht. Oder ob er sich am Abend die Chipstüte reinpfeift oder nicht, ja. Und ich habe noch nie meinem Patienten irgendeinen Vorwurf gemacht, wenn der einen Magen-Darm-Virus hatte oder wenn der Übergewicht hatte, dass er meinen Rücken schädigt oder sonstiges, ja. Ich hab die immer alle akzeptiert, wie sie sind. Und ich möchte bitte, dass es so bleibt. Und ich möchte auch akzeptiert werden, so wie ich bin. Und viele andere, denke ich auch. Ja.
Ja, ich finde es halt irgendwie so total schräg, weil ja die Datenlage eigentlich gar nicht hergibt, dass man eine Impfpflicht machen kann. Ja? Man kann es weitergeben, man kann eine sterile Immunität und so weiter und so fort. Und trotzdem werden die Leute derart stigmatisiert, also finde ich sowas von crazy, ja. Also wenn das jetzt wirklich so komplett eine bombensichere Impfung wäre, ja, dann würde ich es ja vielleicht noch verstehen. Aber bei der Datenlage, jetzt kommt Omikron, ja, der Impfstoff ist aber für Alpha. Ich meine, die besseren Argumente haben ja eigentlich wir, ja, zu sagen, hey Leute, es geht ja gar nicht.
Ja.
Es gibt ein paar Fragen, beziehungsweise ist es so, dass der Chat, da geht es heiß her. Ich glaube, die meisten Zuschauer sind der Auffassung, dass gar keine Impfung sinnvoll ist. Also eine Frage ist, ob wir uns, Moment, wo war sie denn, ob wir uns Tetanus impfen würden? Also, ja, ihr beiden, würdet ihr euch Tetanus impfen lassen?
Warum würden? Ich bin.
Ich bin auch Tetanus geimpft. Allerdings muss ich gestehen, dass seit dieser ganzen Lage hier ich komplett ins Grübeln komme und immer mehr die schulische Medizin halt hinterfrage und auch diese ganzen Impfungen hinterfrage. Ich aber niemanden davon abraten will. Ich sage nach wie vor, jeder soll es für sich entscheiden. Ich bin auch kein Arzt tatsächlich. Ich bin eine Pflegekraft und kann nur meine Erfahrungen schildern. Und deswegen möchte ich dazu jetzt weiter nichts sagen.
Das wäre ich auch. Also ich
Ja, und du,
bin,
Steffi?
ja, ich wollte gerade auch noch antworten. Also ich bin Tetanus geimpft und ich habe mir sogar vor, ich glaube, 2 oder 2,5 Jahren sogar noch eine abgeholt, weil es länger als 10 Jahre her war und ich gerne Gartenarbeit mache. Muss aber auch sagen, bei mir ist es ähnlich wie bei der Tammy. Ich hinterfrage mittlerweile viele Dinge, die ich gelernt habe, diese klassische schulmedizinische Ausbildung. Ja, finde ich mittlerweile ein bisschen schwierig, da weiter genauso daran festzuhalten, wie es gewesen ist. Und ja, möchte aber auch noch mal betonen, dass man da selber offen und bereit für sein muss, um sich damit zu beschäftigen, weil vorher sonst prallt das ab. Also das ist völlig konträr zu dem, was man gelernt hat. Aber ja, mehr möchte ich eigentlich auch nicht dazu sagen. Aber es ist so, dass ich anfange, auch viele Dinge zu hinterfragen, ja. Heute würde ich
Also,
mir vermutlich diese Tetanusimpfung erstmal nicht mehr holen.
ich stand den gängigen Impfungen nie kritisch gegenüber. Mittlerweile, ne, wenn man sich die Ausführungen von Dr. Reuter oder wie der heißt, ja, Kräuter, ja, anhört, ja, da kommt man dann schon ins Grübeln. Aber was ich sagen muss, ist, dass ich vor 15 Jahren habe ich eine Grippeschutzimpfung bekommen. Und hatte in diesem Jahr dann die schlimmste Impfung, die ich jemals, die schlimmste Grippe, die ich jemals hatte, und war dann auch ein paar Tage im Krankenhaus, habe Sauerstoff bekommen und eine Cortison und ein ganz volles Programm. Heute wird man wahrscheinlich sagen, zumindest mal mittelschwerer Corona-Verlauf, ja. Und da stehe ich natürlich schon, oder da stand ich von Anfang an dann der Impfung gegen Corona kritisch gegenüber, weil, ne, das ist ja auch eine respiratorische Erkrankung. Ich wusste von Anfang an, ja, also dass das niemals so funktionieren kann, wie sich das die Politik vorstellt, ja.
Ja, also da muss ich auch sagen, die Grippeschutzimpfung, die habe ich auch schon immer abgelehnt, weil ich mir gesagt habe, 2 Impfungen im Jahr und die Viren mutieren ja, also da merkt man ja immer wieder den Impfstoff anpassen und da habe ich von Anfang an gesagt, dadurch, dass ich jung bin, dass ich die Grippe wegstecke. Also ich denke, da muss man auch also gucken, ne, welche Erkrankung ist es und wie gesagt, jeder sollte selber entscheiden dürfen, ob er das möchte oder nicht. Ja.
Ja, das stimmt. Aber die Grippeschutzimpfung, also das wurde ja auch schon immer, zumindest bei uns im Krankenhaus, auch sehr diskutiert, ne? Soll man das machen oder nicht? Es gab immer welche, die gesagt haben, ja, auf jeden Fall. Und dann gab es welche, die gesagt haben, nein, ich habe mich nie gegen Grippe impfen lassen. Aber anders als heute war das halt in Ordnung. Das war meine Entscheidung. Da hat mich niemand für ausgegrenzt oder beleidigt oder
Ja.
Schlimmeres, sondern das wurde akzeptiert. Punkt. Ne?
Ist ja heute noch so, ist ja heute noch so, ne? Im Grunde fragt mich ja auch keiner, ob ich Grippe geschützt bin. Und ich kann ja genauso gut jetzt Grippeviren an mich haben, zu einer älteren Patientin gehen, die aus Versehen, nicht beabsichtigt, mit Grippeviren infizieren. Die kriegt Fieber und durch ihre chronische geschwächte Erkrankung wird sie dann sterben, weil das Fieber sie dann umhaut, ne?
Also, du hast dich ja auch damit beschäftigt. Und ich meine, ich glaube, jeder, der da irgendwie im Gesundheitswesen arbeitet, weiß das sowieso, was für Keimschleudern wir eigentlich alle sind, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Deine Dienstklamotten trägst du ja oft auch irgendwie zwei Dienste oder so. Oder wenn du irgendwo in den Zimmern warst, du ziehst dich nicht um. Du kriegst, weiß ich nicht, für die Grundpflege ziehst du dir halt so eine lächerliche Schürze über, aber du hast doch überall noch Kontaktfläche mit dem Betten. Also es ist doch, ne, ich weiß nicht, gut, du hast jetzt, glaube ich, ja nicht im Krankenhaus gearbeitet, aber ich denke, das wird nicht anders sein in anderen Diensten. Wenn man sich anguckt, wie die Kollegen die Hygiene einhalten, nämlich gar nicht. Wenn ich mir angucke, wie Ärzte sich die Hände desinfizieren, also ich habe immer den Eindruck gehabt, je höher der Status oder der Rang, desto weniger die Hygiene, weil man ist ja natürlich, also wie viele Chefärzte ich in ISO-Zimmer habe rennen sehen, ohne alles, ja, und die ganze Horde an Assistenzärzten hinterher, weil man nichts verpassen wollte von dem, was der Gott in Weiß dort sagt, und draußen Biohazard-Schilder und alle irgendwie vermummt, ne, von der Pflege, und dann rennt der Chefarzt einfach so rein und danach ins nächste Zimmer. Also das ist ehrlich gesagt lächerlich. Und deswegen, ich diskutiere ja auch mit Menschen, die nicht aus dem Gesundheitswesen kommen, diskutiere ich gar nicht erst über Hygiene, weil die meisten haben null Plan von sowas. Und
Ja. Und das hat mich auch echt total geärgert. Also, dass jetzt plötzlich jeder hier Hygienefachkraft ist in diesem Land. Und ich von DM oder von, am schlimmsten fand ich eigentlich Edeka, ja, die dann einen gezwungen haben, diesen Einkaufswagen mitzunehmen. Selbst wenn ich nur einen Schokoriegel wollte oder sonstiges. Also jeder toucht in diesen Wagen, jeder, der Verständnis für Hygiene hat, der hat sich an den Kopf gefasst und gefragt, was soll das Ganze hier, ja? Denn diese Maske, die man den ganzen Tag nimmt, ein Einmalprodukt, ne? Also ist auch so eine Sache. Und im Krankenhaus hat man ja wenigstens den Vorteil, dass man die Dienstkleidung da lassen kann. Aber im ambulanten Bereich oder stationär, wenn man überhaupt Dienstkleidung hat, ja, muss man die auch noch mit nach Hause nehmen und zu Hause waschen. Und ja, da denke ich mir, super. Dann schleppe ich die schön zu meiner Familie nach Hause. Und da wollen die mir erzählen, dass sie mich schützen wollen und meine Familie oder wie. Und deswegen habe ich auch gesagt, also nee, ich lasse mich doch nicht impfen, wenn mir nicht mal quasi richtig Arbeitskleidung gegeben wird, die ich hier auf Arbeit waschen kann. Ne? Ja, dann hatten wir ja auch in der ersten Phase das so schlimm gehabt, dass die ganze Ware aus war in Deutschland. Ich glaube, das hat auch so fast jeder im Gesundheitswesen zu spüren bekommen, dass plötzlich kein Mundschutz mehr gab, Desinfektion wurde knapp und wir haben von Spanien ja auch eine Lieferung bekommen und die Masken waren überhaupt nicht geprüft. Also war auch toll, haben wir uns auch sehr sicher mitgefühlt. Und irgendwann hatten wir dann auch eine Lieferung mit Desinfektionsmitteln und da war, fragt mich nicht, was da drin war, weiß ich bis heute nicht, aber kein Desinfektionsmittel. Man hat es in die Hände gemacht. Und hat sich desinfiziert, es war nass und es blieb nass. Also es ist gar nicht weggetrocknet irgendwie. Es hat komisch gerochen, so leicht nach Alkohol, ein bisschen so Whisky-mäßig. Also, und da dachte ich mir auch, super.
Aber das heißt, ihr habt dann, also ihr hattet auch unzureichend Schutzkleidung, ne? Ich meine, es war ja, glaube ich, auch bei sehr, sehr vielen Einrichtungen so. Also ich weiß von Kollegen aus der Altenpflege, die sind tatsächlich letztes Jahr so im Sommer immer noch mit den genähten Mundschutzen zur Arbeit gegangen, weil es da einfach immer noch nicht genug Zeugs gab, ne? Das ist schon
Ja.
krass. Also was habt ihr denn dann gemacht? Also wie habt ihr das gelöst?
Also wir hatten das Glück, dass wir von einer Klinik halt viele Kanister noch bekommen hatten und dass wir ein großer Kreisverband sind, also dass wir tatsächlich genug hatten. Aber ich weiß es von anderen Pflegediensten, dass die halt auch wirklich Knappheit hatten und gar nicht so richtig hatten und sich die selbstgenähten ja, also die selbstgenähten benutzen mussten. Und ich hatte halt im Januar eine Praktikantin aus dem Krankenhaus in Brandenburg. Und die hat mir erzählt, dass sie zur Corona-Hochsaison auch keine Materialien mehr hatten und die mussten die Kittel und Masken ausdampfen. Also die mussten die immer aufhängen in so einem Raum. Und da wurde dann mit so einem Dampfgerät die Masken und auch die Kittel ausgedampft und die mussten sie dann wieder anziehen.
Oh mein
Und
Gott, ist das bescheuert.
ja, und es war so eklig, weil diese Masken waren irgendwann so ausgefranst. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal länger halt diese Masken getragen hat. Irgendwann fangen die wirklich an zu fransen. Und sie meinte, dass wenn die Mitarbeiter die aufgesetzt haben, haben die schon immer Würgereiz bekommen, weil diese Fussel dann überall so im Gesicht ja, eklig waren.
Das ist genauso bescheuert. Ich war im Schwimmbad letztes Jahr. Ja, und dann haben sie immer alle 2 Stunden haben das Schwimmbad zugemacht und haben dann die Geländer, ne, wo man ins Wasser geht, ja, die haben sie dann desinfiziert. Ja, da haben sie dann eine halbe Stunde das Schwimmbad desinfiziert.
Ja. Ich habe auch von einer geimpften Freundin gehört, die war jetzt mit ihrem Kind schwimmen, dass man die Maske bis zum Wasserbecken mitnehmen muss. Also man muss sie aufsetzen bis zum Wasserbecken. Und da gibt es dann Haken und da kann man die Maske dann anhängen, auch sehr hygienisch, ne? Also wenn man sich vorstellt, da kommen weiß ich wie viele Besucher am Tag, jeder hat da seine Maske, wo er die ganzen Keime rein niest, hustet, wie auch immer, sabbert. Und dann werden die da an diesen Haken gehangen und der Haken wird wahrscheinlich nicht desinfiziert und die hängen dann da alle so schön nebeneinander. Also da frage ich mich manchmal, was sind das für Maßnahmen?
Das ist echt einfach nur so ekelhaft, ne? Das ist ja so dermaßen ekelhaft. Und wenn man dann überlegt, wie es eigentlich gedacht ist, ne? Dass man die eine Stunde trägt und dann entsorgt, ja, so maximal eine Stunde, dann ist die nämlich durchfeuchtet und weg. Aber ich habe auch solche Sachen, also bei mir in der Arbeit, da sind meine teilweise Klienten, die dann diese Masken irgendwie so die dritte, vierte Woche getragen haben, weil es gab ja keine und die waren ultra
Auch
teuer
Geld.
und genau, kostet Geld. Na, es war zwar vorgeschrieben, sie zu tragen, aber niemand hat dafür Sorge getragen, dass Menschen, die zum Beispiel, ne, aufgrund von Behinderungen oder so Grundsicherungen empfangen, weil sie nicht arbeiten können, denen hat kein Mensch geholfen. Und dann haben sie halt diese eine widerliche, eklige Maske dann teilweise wirklich 3 Wochen oder so getragen. Ne? Also ich
Dann.
habe dann ne, verteilt und so illegalerweise, ich durfte es nicht, aber ich habe denen halt immer dann welche geschenkt, weil das einfach so eine Gesundheitsgefahr doch auch ist. Ne? Eklig. Ja.
Ja, und dann tragen und dann trägt sie ja sowieso jeder im Grunde oder die meisten tragen die Masken ja sowieso falsch, ja. Wenn ich das
Ja,
sehe,
kommt
dann
noch
sind sie zu
dazu.
groß, ja, dann hängen sie da über der Nase und dann sehe ich da die Kids, wie sie da auf der Straße laufen mit ihrer großen Militärtüte, ja, die viel zu groß sind, weil es ist einfach nur, also das hat wirklich nur Symbolcharakter. Also es hat, das kann mit Medizin und mit Infektionsschutz absolut kann das nichts zu tun haben, ja.
Also mit den Kindern tut mir auch nur unendlich leid, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe selber keine Kinder, aber mir tut es wirklich echt leid. Und auch für alle Eltern, also die das jetzt gerade durchmachen müssen, weil man kann sich ja kaum dagegen wehren, ne? Und es ist so schlimm. Und ich will auch gar nicht wissen, die ganzen Auswirkungen, die können wir, glaube ich, heute noch gar nicht spüren, die wir in ein paar Jahren haben, was das mit den Kindern psychisch alles gemacht hat.
Ja, das wird noch richtig übel, aber das ist ja, glaube ich, so wie bei den meisten auch so der Antrieb, ne? Diese ganzen Kollateralschäden, diese sogenannten. Ob das überhaupt noch zu lösen ist, werden wir sehen, aber ja. Tami, noch eine Frage, als du noch gearbeitet hast, wie sind denn deine Patienten, ja, wie sind sie damit umgegangen? Hast du da Druck bekommen von denen, dass du dich impfen lassen sollst? Oder waren die da eher so, dass sie das verstanden haben, dass du es nicht machst?
Also wir haben teilweise darüber gar nicht so wirklich geredet, muss ich ehrlich gestehen. Meine Patienten haben nie gefragt, bist du geimpft, bist du nicht geimpft. Die haben eher, fanden es eher gut, dass ich halt immer mitgearbeitet habe, dass ich für die da war. Das war für die viel wichtiger, ne? Und in der ganzen Pandemie haben die viel mehr darunter gelitten, dass sie so abgeschottet werden von der Gesellschaft. Und dass sie ihre letzten Lebenstage sozusagen jetzt in Isolierung hier verbringen müssen, weil alle sie schützen wollen. Sie aber gar nicht so richtig gefragt werden, ob sie überhaupt diesen Schutz möchten, ne? Und teilweise wollen die lieber bei ihrer Familie sein. Und das verstehe ich auch irgendwo nicht, dass sie einfach gar nicht mal gefragt wurden. Und das hat auch die Praktikantin aus dem Krankenhaus erzählt, dass eigentlich das Schlimmste war, die Patienten, die dann auch an Corona und so gestorben sind, dass sie nicht zu ihren Angehörigen durften. Ne, die mussten denen dann die Handys hinhalten, dass sie sich dann nochmal irgendwie verabschieden konnten. Und ich meine, jeder, der einen Angehörigen hat und den auch lieb hat und sich gut mit denen versteht, der möchte wahrscheinlich bei denen sein und sich nochmal verabschieden, die Hand halten, wie auch immer. Und das ist, finde ich, ganz schlimm. Also ethisch gesehen auch.
Ich habe eine Bekannte, ich darf natürlich nicht sagen, wo die arbeitet, aber die arbeitet auf Palliativstation, also in welcher Stadt, arbeitet auf Palliativstation. Und na, da durften ja dann die Angehörigen durften ja sich nicht verabschieden von den Sterbenden. Und die haben dann nachts heimlich die Angehörigen ins Krankenhaus eingeschleust. Ja. Das sind Dinge. Ich weiß nicht, ob sich das ein Politiker vorstellen kann, ja, welche Dramen sich da abspielen.
Ja.
Ja, also.
Ich glaube nicht. Die sitzen so weit weg von der Praxis, und das ist auch das Problem. Und uns, die in der Praxis sind, wir werden ja gar nicht gefragt.
Ja, das ist auch so was, was ich nicht verstehe, ja. Dass da die. Klar, ich meine, ein Virologe hat natürlich schon auch eine Berechtigung, in so einer Situation da auch seinen Senf dazu zu geben. Aber ne, diese, diese Rückkopplungseffekte, die dann da auch entstehen, wenn man dann solche Dinge da einführt und was dann da auch, ne, die Konsequenz daraus ist, dass da nicht viel mehr Menschen gefragt werden wie du oder wie auch jetzt Steffi oder so, und nachgefragt wird, was passiert denn dann da tatsächlich am Patienten oder mit dem Patienten oder mit den Menschen, die dann da tatsächlich betroffen sind. Das verstehe ich nicht, ja.
Ja, man hätte uns fragen sollen, definitiv. Aber ich finde auch, Tammy hat auch sehr recht, wenn sie sagt, ne, die alten und oder alten Menschen wollten das teilweise gar nicht. Ich finde, man hätte die fragen sollen halt, ne? Also ich kenne kaum jemanden, der jetzt gesagt hätte, ich will, dass das alles gemacht wird für mich. Die allermeisten haben gesagt, ich habe mein Leben gelebt. An irgendetwas muss ich sowieso sterben. Wenn es nun Corona ist, ist es halt Corona. Aber dafür irgendwie unsere Gesellschaft so einzusperren und diese vielen, vielen dramatischen Auswirkungen in Kauf zu nehmen. Na, und wie du es halt gerade gesagt hast, also ich habe nicht nur von einem Fall gehört, das war allerdings, muss man sagen, auch im Frühjahr und Sommer 2020, wo Angehörige tatsächlich sich nicht verabschieden konnten von ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrem Opa, was auch immer, die einfach nicht reingelassen worden sind. Die Leute sind, also auf der einen Seite ist das fürchterlich traumatisch für den Angehörigen, aber auch für denjenigen, der verstirbt. Grausam ist das bitte, denjenigen dort alleine liegen zu lassen und niemand darf zu ihm. Das ist, ich kann das gar nicht irgendwie in Worte fassen, was das bei mir auslöst, wenn ich darüber nachdenke. Ja, also
Also ich weiß auch nicht,
grausam.
was ich gemacht hätte in dem Fall. Hatte ich zum Glück jetzt gerade zu der Jahreszeit oder zu der, egal in der ganzen gesamten Corona-Zeit, keinen Angehörigen im Krankenhaus und auch keinen, der da irgendwie im Sterben liegt. Aber ich glaube, wenn das so wäre, ich weiß nicht, ich würde durchdrehen. Schon alleine nach der Erfahrung mit meinem Vater, ich würde komplett durchdrehen, glaube ich. Wahrscheinlich ja Polizei anrufen, weiß ich auch nicht. Aber kannst dich ja auch nicht wehren, die würden dich dann wahrscheinlich noch verhaften, statt dir zu helfen, ne? Das ist ja das Problem.
Ja, oder stell dir vor, du hast Kinder und das Kind muss ins Krankenhaus, ist irgendwie krank,
Ja,
keine Ahnung, muss auf
deswegen die
Intensivstation
armen
und
Eltern
ja, und
heutzutage,
du
das ist
bist dann irgendwie
furchtbar.
ungeimpft, ja, und darfst dann da nicht mehr rein, weil du nicht geimpft bist oder so. Also da spielt sich Drama ab, ja. Und dann muss man sich auch fragen, einfach, ist das verhältnismäßig, ja? Und das sehe ich halt einfach nicht, ja. Die Verhältnismäßigkeit, die sehe ich da nicht. Ich meine, ich habe da dieses Virus und da frage ich mich sowieso, wie schätzt, oder, ne, wenn ich das jetzt mit anderen Viren vergleiche, ne, die Gefährlichkeit, da habe ich immer so den Eindruck, das ist so völlig outstanding, ja, das ist so ein absolut das allerschlimmste Virus und jeder, der das versucht irgendwie einzuordnen, ist ein Verbrecher oder jemand, der halt irgendwie, ne, dem andere Menschen egal sind und so. Ne, dazu die Frage danach, ja, wie viel schlimmer ist denn dieses Virus überhaupt?
Ja.
Ne, kann das jemand irgendwie auch einordnen? Oder ne, ein Politiker, der da sagt, der da von Corona-Leugnern spricht, ja, wie viel schlimmer ist denn das Virus? Sag mal, wir sind 10-mal schlimmer oder 100-mal schlimmer oder 1% oder wie ordnest du das ein? Ja, das ist für mich immer so. Ja, okay, das ist ein Virus und das kann auch schlimm sein und das kann vielleicht auch tödlich sein. Aber wie viel schlimmer im Vergleich zu anderen Viren ist es denn? Und diese Frage darf man nicht stellen. Und daran merke ich doch schon, hey, was, da stimmt ja was nicht.
Naja, also es gibt ja mittlerweile auch Menschen, die diese Fragen stellen und es gibt ja, oder gab auch letztes Jahr schon Menschen auch öffentlich, die diese Fragen gestellt haben. Die wurden nicht direkt als Rechtsradikale bezeichnet, aber nicht beachtet. Das ist eigentlich das große Problem. Dem Ganzen wurde keine Beachtung geschenkt. Ja, also es gibt schon Menschen, die diese Fragen stellen, nur sie haben halt keine größere Rolle gespielt. Ja.
Das ist das, was ich hier auch in den Medien vermisse, ne? Warum werden nicht alle Seiten an einen Tisch gesetzt? Und die machen es transparent, dass jeder mitgucken kann und sich dann seine eigene Meinung bilden kann. Aber so
Hoppla. Die ist ja eingefroren, die Termin.
Da wollte ich kurz was dazu sagen. Also die es machen, ja, die ja dann auch alles auf den Tisch zum Beispiel, die dann alle auch mal zu Wort kommen lassen, das sind halt dann wieder die Mega-Schwurbler, ja.
Ja, Thorsten, ich glaube, wir haben die Tammy verloren.
Ich
Die ist
weiß, die kommt
auch.
bestimmt gleich wieder, hoffe ich
Kommt mal
zumindest.
gut. Ja, wir hätten jetzt tatsächlich auch noch ein, zwei Fragen an Sie und dann sind wir ja auch schon fast am Ende. Aber dann stelle ich dir einfach eine Frage aus dem Chat, die ich gerade gelesen habe. Und zwar war die Frage an dich, Thorsten, wie fühlst du dich zwischen zwei so hübschen Mädels?
Ich fühle mich sehr, sehr, also das ist was ganz Besonderes für mich und ist ja sowieso was Besonderes und die Aufregung dadurch steigt noch mal ins Unermessliche.
Ah, gut, dass du so gut reden kannst.
Da steht der Feind, hört mit.
Kann er, von mir aus kann er gerne alles hören. Vielleicht überdenkt er dann mal seine Einstellung. Das wäre ja schön. Von daher
Ja.
wäre es mir sogar recht, wenn er mithört. Ja.
Wollen wir schon mal erzählen, wer nächste Woche kommt, Steffi?
Ja, dann lass uns doch kurz den Ausblick machen und ja, vielleicht kriegen wir Tammy gleich noch mal kurz rein.
Ja.
Ansonsten.
Also wir haben ja nächste Woche haben wir auf jeden Fall einen Juristen mit in der Sendung und die Impfpflicht steht ja an im Pflege. Sektor oder im Gesundheitswesen und da sprechen wir dann darüber, was für Möglichkeiten gibt, was man machen kann, um vielleicht da ein bisschen was zu kompensieren, um vielleicht auch rechtlich dagegen vorzugehen, vielleicht auch ja, das zu umgehen, wenn es denn eine Möglichkeit gibt. Und ja, da haben wir dann jemand da von den Klagepaten. Und ja, da freuen wir uns drauf. Habe gerade gelesen.
Was hast du
Im
gelesen?
Gesundheitsministerium sitzen zwei Militärs an oberster Stelle. Na ja, klar. Der Krieg gegen das Virus muss gewonnen werden.
Okay,
Tami wahrscheinlich nicht.
genau, die Tammy kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr rein. Dann, na gut, aber wir waren doch eigentlich sowieso fast am Ende. Genau, nächste Woche dann mit juristischen Themen. Deswegen habe ich. Oder haben wir heute so ein bisschen die Fragen auch ignoriert, die ihr gestellt habt zu den juristischen Themen, weil das sollen lieber nächste Woche soll der Fachmann beantworten oder die Fachfrau. Und genau, dann kümmern wir uns darum nächste Woche.
Und dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt vor allem gesund. Und bis nächste Woche. Bis bald.
Genau, tschüss.
Ciao.